Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Um die Religionsfreiheit steht es weltweit immer schlechter. Das zeigt eine neue Studie, dazu gleich ein Interview. Danach in den Informationen aus Religion und Gesellschaft schauen wir auf die geplante Imam-Ausbildung in Deutschland, fragen, was atmosphärischer Dschihadismus ist, und wir stellen Ihnen eine Kirche aus Georgien vor, die tausende Priester hat, aber niemals Gottesdienste feiert. Die Religionsfreiheit wird weltweit immer stärker eingeschränkt, und zwar durch Regierungen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des US-amerikanischen Forschungszentrums Pew. Er wurde gestern in Washington vorgestellt. Pew ist eines der renommiertesten Umfrageinstitute weltweit und veröffentlicht auch immer wieder Studien zum Thema Religion. Seit dem Jahr 2007 erstellt Pew Auswertungen zur Religionsfreiheit. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf das Jahr 2018, weil noch keine jüngeren Daten vorliegen. Und in diesem Zeitraum, also 2007 bis 2018, da wurde weltweit laut Pew immer stärkere Beschränkungen erlassen für Religionsgemeinschaften. Warum das so ist, das habe ich vor der Sendung die Studienleiterin gefragt, Samira Majumdar.
So, the main takeaway from the latest report is that government restrictions have reached a record high in 2018 since we began studying this issue since 2007. One of the increases.
Das wichtigste Ergebnis unserer neuen Studie ist, dass die Beschränkungen von Regierungen für Religionsgemeinschaften noch nie so massiv waren wie im Jahr 2018. Und zwar seit wir das untersuchen, also seit 2007. Ein Grund dafür ist, dass Regierungen immer mehr Gewalt gegen religiöse Gruppen anwenden, wie etwa Festnahmen und Misshandlungen bis hin zu Tötungen. Diese Art von Restriktionen ist deutlich mehr geworden zwischen 2017 und 2018.
These types of restrictions between 2017 and 2018.
Am schlechtesten steht es um die Religionsfreiheit laut Ihrer Auswertung im Nahen Osten und in Nordafrika. Aber auch in Ostasien hat sich die Situation in 2018 im Vergleich zu 2017 deutlich verschlechtert. Wieso das?
So in Asia and the Pacific particularly, we do see that the largest increases in government restrictions occurred in 2018.
Im asiatisch-pazifischen Raum gab es 2018 die größten Anstiege in den Beschränkungen der Regierungen für Religionsgemeinschaften. Immer mehr Staaten wenden dort Gewalt gegen religiöse Gruppen an. Sie verhaften oder misshandeln deren Mitglieder. Aus China wurde zum Beispiel berichtet, dass religiöse Minderheiten in großer Zahl inhaftiert wurden. Und in Myanmar wurden viele Angehörige religiöser Minderheiten vertrieben, und zwar durch Maßnahmen der Regierung.
Burma, also known as Myanmar, where there has been large-scale displacements of religious minorities due to government actions.
Wenn man sich Ihre Weltkarte der Beschränkungen von Religion anschaut, dann steht nicht Europa und die USA am besten da, wie wir Europäer das uns vielleicht vorstellen würden, sondern Länder aus Südamerika, aus dem westlichen und dem südlichen Afrika oder auch Australien und Neuseeland. Was machen diese Länder besser als Europa?
So we do see the lowest levels of government restrictions and social hostilities in the Americas region.
Wir haben festgestellt, dass die staatlichen Beschränkungen und auch die soziale Feindseligkeit gegenüber Religionsgemeinschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika am niedrigsten sind. In Europa gibt es solche Beschränkungen und Anfeindungen gegen religiöse Minderheiten, weil rechtsextreme Gruppen gegen sie Stimmung machen. Dazu gehören antisemitische und antimuslimische Aussagen. In Nord-, Mittel- und Südamerika ist das weniger stark ausgeprägt. Allerdings waren die Amerikas 2018 weltweit die einzige Region, in der die Feindseligkeit gegenüber Religionsgemeinschaften leicht angestiegen ist.
But in 2018, the Americas actually was the only region to experience an increase in levels of social hostilities.
Jetzt haben Sie die soziale Feindseligkeit gegenüber Religionsgemeinschaften gerade angesprochen. Die hat laut Ihrem Bericht weltweit aber abgenommen in 2018. Ist da also im Gegensatz zu der Regierungsebene ein positiver Trend in den Bevölkerungen weltweit gesehen zu erkennen.
So with social hostilities, there tends to be a little bit more fluctuation year to year because
bei der sozialen Feindseligkeit gibt es von Jahr zu Jahr Schwankungen, denn in diese Auswertung fließen vor allem konkrete Vorfälle ein. Und die gibt es mal mehr, mal weniger. Im Vergleich dazu variieren Beschränkungen, die von Regierungen ausgehen, weniger stark. Denn da schauen wir uns Gesetze und politische Maßnahmen an. Und die verändern sich von Jahr zu Jahr meist kaum. Aber bei Vorfällen, von denen religiöse Minderheiten negativ betroffen sind, ist auch immer möglich, dass diese zwar stattfinden, aber nicht gemeldet werden und deshalb nicht in unsere Auswertung einfließen können. Deshalb ist es schwierig zu sagen, ob dieser Trend anhalten könnte.
So it's difficult to say definitively whether this is a trend that might continue.
Sagt Samira Majumdar vom US-amerikanischen Forschungszentrum Pew. Laut einer neuen Pew-Studie schränken Regierungen weltweit die Religionsfreiheit immer stärker ein. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der gehörte vor einigen Jahren noch zu denjenigen, die sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das hat sich jetzt aber offenbar geändert. Vor einigen Monaten schon, da hat Seehofer einen Expertenkreis gegen Muslimfeindlichkeit gegründet und jetzt will er sich auch noch persönlich um die Imam-Ausbildung kümmern. Darum ging es gestern bei der Deutschen Islamkonferenz, Isabel Reifenrath berichtet.
Ziemlich stolz zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nach über 10 Jahren Diskussion werden endlich Imame in Deutschland ausgebildet. Auch angesichts der jüngsten Terroranschläge sei das ein wichtiger Schritt.
Eine deutsche Imamausbildung ist auch ein Beitrag zur Prävention.
Ab April soll ein Imamkolleg in Osnabrück weibliche und männliche Imame ausbilden. Knapp 1 Million Euro soll das Kolleg jährlich bekommen, zeitlich begrenzt, quasi als Starthilfe.
Das ist ein gut angelegtes Geld für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Lande.
Langfristig sollen die muslimischen Gemeinden die Ausbildung ihrer Imame aber selbst bezahlen, so Staatssekretär Markus Kerber.
Es muss einem der eigene Imam, der eigene Rabbi, der eigene Pfarrer schon etwas wert sein. So stellen wir uns das in Deutschland vor.
Am Pilotprojekt in Osnabrück beteiligt sich aber nur ein großer Dachverband, der Zentralrat der Muslime. Der deutsch-türkische Moscheenverband DİTİB will seine Imame zum Beispiel lieber selbst ausbilden. Damit hat er begonnen. Die meisten Imame kommen aber nach wie vor aus der Türkei. Seehofer fordert, dass weniger Imame aus der Türkei entsendet werden. Dafür will er sich zusammen mit Frankreich, Österreich und den Niederlanden einsetzen.
Wenn Europa zur Heimat muslimischer Bürgerinnen und Bürger geworden ist oder noch weiter wird, dann bedarf es keiner Einmischung und Einflussnahme mehr von außen. Wir sorgen für unsere muslimischen Bürger und Bürgerinnen selbst.
Der Knackpunkt dürfte die Finanzierung bleiben. Der Staat kann die Imam-Ausbildung nicht auf Dauer finanzieren. Das sieht das Religionsverfassungsrecht so vor. Die Gemeinden werden das also selbst übernehmen müssen. Selbst bei DİTİB glaubt das Ministerium, sich auf einem guten Weg dahin zu befinden. In den Gemeinden gibt es ohnehin längst viele junge Muslime, die das Freitagsgebet nur noch auf Deutsch hören wollen. Seehofer zeigte sich sehr zufrieden, auch mit seinem heutigen Verhältnis zu den Vertretern der Muslime auf der Islamkonferenz.
Und dabei habe ich sie in den letzten 2,5 Jahren meiner neuen Funktion sehr, sehr schätzen gelernt.
Horst Seehofer im Beitrag von Isabel Reifenrath. Nach den jüngsten Anschlägen diskutiert Europa einmal mehr über den islamistischen Terror. Besonders stark davon betroffen ist Frankreich, heute wie auch schon in den vergangenen Jahren. Doch der Terrorismus verändert sich und so kommen auch immer neue Begriffe dafür auf, um das Phänomen zu beschreiben und zu analysieren. Der neueste Begriff aus Frankreich, der lautet atmosphärischer Dschihadismus. Darüber berichtet Katrin Hondel.
5 Jahre nach dem Massaker im Musikclub Bataclan auf Pariser Café-Terrassen und vor dem Stade de France, 5 Jahre nach der in Europa beispiellosen Terrorserie mit 130 Toten und Hunderten Verletzten, herrscht wieder höchste Terrorgefahr. Doch anders als vor 5 Jahren in Paris brauchte es für die Morde im Herbst 2020 keine steuernde Terrorzentrale des sogenannten Islamischen Staates mehr. Stattdessen sei ein atmosphärischer Dschihadismus der Motor im Hintergrund, sagt der Sozialwissenschaftler und Islamismusforscher Gilles Kepel. Atmosphärischer Dschihadismus meint einen Bruch mit der französischen Gesellschaft. Wenn muslimischen Kindern erklärt wird, dass sie den staatlichen Gesetzen nicht folgen dürfen, dass sie ihre Lehrer im Namen der Religion kritisieren müssen. Lehrer wie der ermordete Samuel Paty werden zum Ziel. Das ist neu. Es entsteht eine Atmosphäre, die nicht von vornherein kriminell ist, die aber kulturelle Brüche erzeugt. Was Kepel kulturelle Brüche nennt, bezeichnet Frankreichs Präsident Macron als Separatismus. Der Begriff stand im Mittelpunkt einer Rede, mit der Macron Anfang Oktober eine neue Strategie vorstellte. Ziel: die Bekämpfung islamistisch geprägter Parallelgesellschaften in Frankreich. Bereits mit dieser Rede zog Macron weltweit den Zorn radikal-islamischer Kreise auf sich. Ein Zorn, der schließlich zu Boykottaufrufen des türkischen Präsidenten Erdogan und antifranzösischen Protesten in muslimisch geprägten Ländern führte. Dass Frankreichs Kampfansage an den islamistischen Terror so heftige Reaktionen auslöste, sei auch ein sprachliches Problem, sagt Gilles Kepel. Im Arabischen gibt es das Wort islamistisch nicht. Und so übersetzten arabische Journalisten es mit islamisch. In der Türkei und bei der Muslimbruderschaft wurde daraus die Behauptung, Macron sei ein Feind des Islam. Dass besonders Frankreich seit Jahren Zielscheibe des islamistischen Terrors ist, habe vor allem damit zu tun, so Kepel, dass die Terrormiliz IS arabisch geprägt war und in Frankreich deutlich mehr arabischstämmige Menschen leben als in anderen europäischen Ländern. Auch der Laizismus, die strikte Trennung von Religion und Staat, schüre den Hass auf Frankreich. Doch der Dschihadismus ziele nicht allein auf Frankreich, warnt Kepel. Das Attentat in Wien hat gezeigt, dass nicht stimmt, was viele englischsprachige Medien behaupten, dass nur Frankreich im Visier sei. Österreich ist kein besonders laizistisches Land. Erdogan hasst den Laizismus, das macht Frankreich zu einer besonderen, aber nicht ausschließlichen Zielscheibe. Wien ist der Ort, an dem der osmanische Dschihad 1683 gestoppt wurde. Dort könnte er wieder beginnen. Und morgen finden sie problemlos einen Vorwand für Deutschland, England oder Italien. Den türkischen Präsidenten sieht Gilles Kepel mitverantwortlich für den atmosphärischen Dschihadismus. Im Umgang mit der Türkei kritisiert der Islamismusforscher eine gewisse europäische Naivität. Jedes Land meint, es könne sich mit Erdogan verständigen und dass sich die Franzosen auch durchwursteln sollten. Aber so funktioniert das nicht. Das hat das Attentat in Wien zur Genüge gezeigt. Was also tun im Kampf gegen den Terror? Anfang Dezember will die französische Regierung ein Gesetz gegen den islamistischen Separatismus auf den Weg bringen. Was es im Einzelnen vorsieht, ist noch nicht bekannt. Die aktuellen Gesetze jedenfalls, so Kepel, seien wirkungslos gegen den atmosphärischen Dschihadismus. Es ist eine echte Herausforderung, sagt er. Aber ich glaube, man muss die Stärke haben, sie anzunehmen. Man kann sich nicht einfach mit einer Art Teufelsbeschwörung begnügen. Niemand möchte Gesetze, die Freiheiten einschränken. Aber niemand hat auch Lust darauf, sich auf der Straße ermorden zu lassen.
Aus Frankreich ein Bericht von Katrin Hondel. Eine Kirche mit tausenden Priestern, die aber niemals Gottesdienste feiert, die gibt es in Georgien, ein christlich geprägtes Land, in dem aber viele junge Menschen es nicht mehr so haben mit der georgisch-orthodoxen Kirche. Manche von ihnen, manche Männer, die treten stattdessen einer Art Konkurrenzkirche bei und sie werden da sogar Priester. Allerdings nicht, weil sie besonders gläubig sind, sondern um der Wehrpflicht zu entgehen. Gesine Dornblüt hat diese Kirche besucht.
Die georgisch-christlich-evangelisch-protestantische Kirche Biblische Freiheit residiert im dritten Stock eines Bürogebäudes im Zentrum von Georgiens Hauptstadt Tiflis.
Wir haben ein kleines Büro, nichts Besonderes. Jeden Nachmittag von 2 bis 5 Uhr weihen wir Priester.
Der Gang ist schmal. Ein Plakat hängt an der Wand. Eine rot gekleidete Frau mit herrischem Blick streckt dem Betrachter ein Papier mit dem militärischen Eid der Sowjetarmee entgegen. Propaganda aus der Zeit, in der Georgien noch zur Sowjetunion gehörte. Hermann Szabo ist 32 Jahre alt, trägt T-Shirt und Jeansjacke. Er stellt sich als Bischof von Ungarn und Osora vor. Er geht voraus in einen länglichen Raum. Dort sitzen zwei junge Frauen an Computern.
Das sind unsere Priesterinnen, Schwester Ruska und Schwester Anna.
Schwester Ruska vertreibt sich gerade die Zeit mit einem Skizzenblock.
Jetzt gerade zeichne ich, aber sonst stelle ich Urkunden aus. Ich helfe jungen Männern, den Wehrdienst zu umgehen.
Mit richtigem Namen heißt sie Rusudan Abuashvili und hat gerade ihr Studium beendet. Priester sind in Georgien von der Wehrpflicht ausgenommen. Ein junger Mann betritt den Raum, die langen Haare zu einem Dutt hochgebunden, olivgrüne Kopfhörer um den Hals. Er nimmt Platz und legt seinen Ausweis auf den Tisch. Schwester Ruska tippt Daten in den Computer. Dann trägt sie seinen Namen in eine Urkunde ein. Die Priesterurkunde, erläutert Szabo.
Mit diesem Papier kann er die Wehrpflicht umgehen. Wir betrachten die Wehrpflicht als legale Sklaverei. Sie ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern es ist auch ökonomisch unsinnig, einen jungen Menschen zum Wehrdienst einzuziehen. Ein Jahr lang steckt der Staat Geld in seine Ausbildung. Danach ist er kein Soldat, sondern geht nach Hause und tut nichts Gutes mehr für das Land oder die Verteidigungskraft.
He's not doing any good stuff to the country, to the strength of the defense. So.
Ein Geldschein wechselt den Besitzer. 50 Lari, etwa 12 Euro. Dann hält der junge Mann die Urkunde in den Händen. Die Prozedur hat keine 5 Minuten gedauert. Er heißt Luka Gavarashvili und lächelt verlegen. Luka ist 22 Jahre alt und Tontechniker bei einem Fernsehsender. Glaubt er an Gott?
Ich weiß nicht. Ich möchte glauben. Ich war gezwungen, hierher zu kommen. Ich habe kürzlich die Einberufung bekommen. Mein Arbeitgeber kann mir kein Schreiben ausstellen, das mich von der Wehrpflicht befreien würde. Deshalb muss ich diese Urkunde haben.
Der Staat akzeptiert die Priesterurkunden. Was vor 3 Jahren als eine verrückte Idee entstanden ist, funktioniert bis heute. Er habe das anfangs selbst nicht erwartet, erzählt Hermann Szabo, aber
wir sind ein säkulares Land. Die Regierung kann nicht entscheiden, was Religion ist und was nicht.
Nun wächst die Kirche und wächst. Einfache Gemeindemitglieder gibt es nicht, jeder ist Priester.
Wir haben den Überblick verloren, aber wir glauben, es sind mittlerweile etwa 30.000. Gemessen an der Zahl der Geistlichen sind wir die größte Kirche in Georgien, 6-mal so groß wie die georgisch-orthodoxe Kirche.
In terms of priests.
Erwartungsgemäß ist die georgisch-orthodoxe Kirche von der neuen Kirche nicht begeistert. Etwas außerhalb von Tiflis feiert die Gemeinde von Priester Andrija Jakmaidze den Sonntagsgottesdienst. Sonnenlicht fällt durch die hohen Fenster auf die Ikonen. Kerzen brennen. Die Frauen tragen Röcke und Kleider. Einige stehen 2,5 Stunden in stiller Andacht. Priester Jagmaice ist zugleich Sprecher des Patriarchen der georgisch-orthodoxen Kirche. Was Hermann Szabo und seine Mitstreiter in Tiflis betreiben, nennt er Blasphemie.
Diese Menschen sagen sich von der Kirche los. Wer in eine andere Gemeinschaft eintritt und das Religion nennt, löst sich automatisch von der orthodoxen Kirche.
Sie hätten keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, räumt Jagmaice ein.
Es ist sehr schlecht, dass es in der Gesetzgebung Georgiens keine Regeln gibt, die festlegen, wann sich eine Organisation religiös nennen darf. In vielen europäischen Staaten sind dafür besondere Verdienste für das Land erforderlich. Hier gibt es solche Regeln bisher nicht. Aber wir sind sehr streng. Wenn jemand in einer anderen sogenannten religiösen Organisation Mitglied wird, dann sagt sich die orthodoxe Kirche von ihm los. Diese Menschen gehören dann nicht mehr zu uns. Sie können nicht mehr an Gottesdiensten und an den Sakramenten der Kirche teilhaben.
Für solche Fälle haben Hermann Szabo und seine Mitstreiter vorgesorgt. Er holt ein Papier aus einer Schublade. Sie nennen es Beichtpapier. Es sieht ähnlich aus wie die Priesterurkunde. Rusudan Abuashvili, Schwester Ruska, blickt von ihrem Zeichenblock auf.
Once we had such kind of case when one boy died who was our priest.
Wir hatten einen jungen Mann in unseren Reihen, der war unser Priester und ist gestorben. Der christliche Priester hat sich geweigert, ihn zu bestatten. Das war der Anlass, dieses Papier zu entwerfen. Auch für den Fall, dass jemand heiraten und sich kirchlich trauen lassen möchte.
Dieses Papier ist der größte Spaß in unserer Kirche. Es besagt einfach, diese Person ist nicht länger Priester der bibelfreien Kirche. Es kostet auch 50 Lari. Wir verdienen also ein bisschen Geld damit.
Mit den Einnahmen finanzieren sie ihre Parteiarbeit. Denn Hermann Szabo und seine Mitstreiter haben eine politische Partei gegründet. Sie heißt Girci, auf Deutsch Tannenzapfen, und bezeichnet sich als libertär. Sie fordert totale Freiheit und Eigenverantwortung. Bei der jungen und westlich orientierten Tiflisser Bevölkerung kommt sie damit gut an. Bei der Parlamentswahl Ende Oktober konnte sie 4 Mandate erringen. Die Gründung der ungewöhnlichen Kirche sei ein Mittel gewesen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, räumt Hermann Szabo ein. Aber nicht nur. Ihm geht es um mehr.
I mean, I really, really do that. The freedom is the most important thing what God gave to the humans.
Ich glaube wirklich ganz fest daran, dass Freiheit das Wichtigste ist, was Gott den Menschen gegeben hat. Du findest in der Bibel keinen Fall, in dem Gott den Menschen seinen Willen aufzwingt. Er zeigt immer Wege auf. Du kannst das machen oder das. Wenn du das machst, kommst du in den Himmel. Wenn du etwas anderes machst, gehst du in die Hölle. Die Freiheit des Willens ist das Wichtigste, was unsere Zivilisation geprägt hat. Und daran glaube ich ganz fest. Nicht an den Gott der Bibel, sondern an die Freiheit.
I'm a believer in that. Maybe not in biblical God, but in freedom.
Mit einer Freiheitskirche gegen den Wehrdienst. Ein Bericht aus Georgien von Gesine Dornblüt. Sie finden ihn auch schon online zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de. Und damit endet Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben noch einen Programmhinweis für Sie. Heute Abend geht es hier im Deutschlandfunk um sexualisierte Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Ein Preis, der zu zahlen war, so heißt diese Sendung. Die hören Sie heute Abend um 20.10 Uhr hier im Radio und die finden Sie danach auch online, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten folgt hier aber erstmal die Länderzeit. Da geht es um Perspektiven der Kultur in der Pandemie. Ich bin Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.